HR Info. Himmel und Erde.
Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Papst Franziskus hat in der vergangenen Woche für Aufregung unter Deutschlands Katholikinnen und Katholiken gesorgt. Und durchaus auch für Kopfschütteln. Denn am Mittwoch wurde bekannt, dass er nicht gewillt ist, den Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Stefan Heese anzunehmen, trotz dessen Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen. Und noch eine Initiative des Papstes, die für Aufregung sorgte, ist heute Morgen ein Thema in dieser Sendung. Diesmal war die Slowakei betroffen, denn dort besuchte er eine stark verelendete Plattenbausiedlung im Osten des Landes, wo vor allem Mitglieder der Roma-Minderheit leben. Und in unserem kleinen Sonntagsthema stehen die Wahlen im Mittelpunkt. Aber nicht nur politisch ist das gemeint, sondern ganz allgemein menschlich. Denn wählen und uns entscheiden, das ist ja eine tägliche Herausforderung. Ja, nein, vielleicht. Warum es gut ist, entschieden zu leben, das ist die Überschrift für ein ausführliches Gespräch im zweiten Teil der Sendung. Am Mittwoch um Punkt 12 Uhr teilte der Vatikan durch seine Berliner Vertretung, die Nunziatur, mit, dass der Papst das Rücktrittsangebot von Erzbischof Stefan Heese aus Hamburg nicht annehmen wird, sondern ihn bittet, im Dienst zu bleiben und seine Hirtensorge für die Kirche weiter auszuüben. Zwar habe Heese Fehler gemacht, hieß es in der Erklärung der Nunziatur, doch seien diese nicht mit der Absicht begangen worden, Missbrauchsfälle zu vertuschen. Daniel Kaiser hat dazu Informationen und Reaktionen.
Damit haben nicht viele gerechnet. Stefan Heese bleibt im Amt. In einer ersten Stellungnahme, einem Brief an die Menschen in seinem Erzbistum, klingt der Erzbischof selbst auch so, als habe er eine andere Entscheidung erwartet.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht unbedingt leicht sein wird, meinen Dienst wieder aufzunehmen. Ich werde alles in meinen Möglichkeiten Stehende tun, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Es wird um einen Neuanfang gehen müssen.
Vor 6 Monaten hatte Heese den Papst gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden und sein Amt ruhen lassen. Nach Auffassung des Vatikans hat Heese in seiner Zeit als Personalchef im Kölner Erzbistum bei der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt zwar Fehler begangen, aber nicht absichtlich. Außerdem habe er die Fehler demütig eingeräumt. Die katholische Laienorganisation Wir sind Kirche reagiert mit Kritik auf diese Entscheidung. Der Hamburger Sprecher Thomas Kaufhold sagt, er sei entsetzt.
Inzwischen scheint es in der katholischen Kirche auszureichen, nicht mehr Verantwortung für Fehler zu übernehmen, sondern nur in Demut sich zu verhalten. Wieder ein Schritt mehr, um diesen Verein endlich zu verlassen.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller nannte die Entscheidung des Papstes einen Schlag ins Gesicht der Opfer sexualisierter Gewalt. Wieder müsse man den Eindruck gewinnen, dass niemand für seine Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen werde. Johanna Düvel vom Bund der katholischen Jugend in Hamburg ist enttäuscht. Heeses Rücktrittsangebot sei richtig gewesen, sagt sie. Das institutionelle Versagen der Kirche beim Thema sexueller Missbrauch müsse auch spürbare Folgen haben.
Eine Annahme des Amtsverzichtes von Erzbischof Heese aus Rom wäre ein spürbares Zeichen gewesen, dass auch Rom sich dieser Lage, die einfach dramatisch ist in Deutschland, bewusst ist und daraus Konsequenzen zieht.
Sie sprach sich dennoch dafür aus, nun im Erzbistum gemeinsam mit Heese einen Neuanfang zu gestalten. Wenn man hinter den Kulissen mit Menschen aus dem Erzbistum spricht, ist die Verwunderung über die Entscheidung des Papstes groß. Wie soll das gehen, hört man da, oder Wahnsinn. Das Erzbistum Hamburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten und mitten in einem dramatischen Transformationsprozess. Viele Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müssen aufgegeben werden. Manche fragen sich, wie ein Erzbischof mit dieser Vorgeschichte das Erzbistum aus der Krise führen kann. Wie genau und konkret der Neuanfang aussehen kann, will Heese jetzt mit Menschen und Gremien aus seinem Erzbistum beraten.
Es ist mir ein großes Bedürfnis, um diejenigen zu werben, die durch die Entscheidung des Papstes irritiert sind, diese in Frage stellen und sich nicht leicht damit tun.
Rückendeckung für die Entscheidung des Papstes kommt vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing. Er wirbt um das Zutrauen, dass die Entscheidung des Papstes aufgrund von Beratung wohl überlegt und begründet sei. Auch der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode sagte, er sei froh, dass es nach reiflicher Prüfung nun eine Entscheidung gebe. Gern gehe er den Weg mit Heese als Erzbischof weiter, sagte er der neuen Osnabrücker Zeitung.
Ein Erzbischof, der nachweislich zahlreiche Pflichtverletzungen begangen hat, im Umgang mit Missbrauchsfällen, darf also im Amt bleiben. Der Fall hat das Zeug, Emotionen zu wecken und Fragen zu stellen. Hören Sie dazu die Meinung von Florian Breitmeier vom Norddeutschen Rundfunk.
Die Entscheidung des Papstes wird viele Betroffene sexualisierter Gewalt verstören und auch zahlreiche Gläubige, nicht nur im Erzbistum Hamburg. Doch für Franziskus spielt das keine entscheidende Rolle. In einer mehrere hundert Seiten starken Missbrauchsstudie des Erzbistums Köln wurden dem früheren Personalchef und Generalvikar Stefan Heese 11 Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen von unabhängigen Juristen bescheinigt. Auch die vom Papst im Frühsommer ins Erzbistum Köln gesandten Prüfer werden sicher viele Seiten Papier fabriziert haben. Die nun vorliegende Entscheidung aus dem Vatikan fällt hingegen ganz knapp aus. Kein Vorsatz der Vertuschung erkennbar, zudem habe der Erzbischof sein Amt demütig zur Verfügung gestellt. Das reicht, um weitermachen zu können. Näher begründen muss der Papst seine Entscheidung offensichtlich nicht. Zynisch möchte man mit Blick auf die Informationspolitik gegenüber Betroffenen und vielen Gläubigen hinzufügen, wo kämen wir denn dahin? Viele Gläubige werden diese Intransparenz der Entscheidungsfindung nicht verstehen. Das ist kein guter Boden für einen Neuanfang im Erzbistum Hamburg. Persönliche Verfahrensfehler haben ja auch die Männer im Vatikan bei Stefan Heese ausgemacht, aber diese werden vor allem mit den damals chaotischen Zuständen in der Administration des Erzbistums Köln erklärt. Der Personalchef und Generalvikar als Opfer seiner eigenen Verwaltung. Die päpstliche Bitte nach einem Neustart im Erzbistum Hamburg bei gleichzeitig personeller Kontinuität ist heikel. Drängt sich doch der Eindruck auf, dass ranghohe Amts- und Würdenträger bei nachgewiesenen Pflichtverletzungen und Verfehlungen nicht mit persönlichen Konsequenzen rechnen müssen. Keine Frage, im politischen oder im wirtschaftlichen Kontext wäre ein Rücktritt Stefan Heeses unvermeidlich gewesen, auch um Schaden von der Institution abzuwenden. Stefan Heese hat das gewusst, als er seinen Amtsverzicht angeboten hat, und dieser Schritt ist ihm hoch anzurechnen. Dass sich nun bei nicht wenigen Gläubigen und noch mehr bei Betroffenen der Gedanke nahezu zwangsläufig festsetzen muss, dass Kleriker wohlwollend über Kleriker urteilen und eine administrative Strenge des Vatikans nicht überall an den Tag gelegt wird, wo dies vielleicht hilfreich sein könnte, das erschwert ihm den nun päpstlich verordneten Neuanfang im Erzbistum Hamburg erheblich. Die Entscheidung von Franziskus ist, so sehr sie vielleicht auch vom Kirchenrecht gedeckt sein mag, eine Entscheidung zugunsten der Binnenstruktur der Kirche. Denn wenn Stefan Heese hätte zurücktreten müssen, hätten unweigerlich auch andere Oberhirten, Weihbischöfe und Generalvikare in anderen Bistümern folgen müssen, und das weltweit. Das kann sich eine in Deutschland und in Europa personell am Limit agierende Kirche vermutlich nicht erlauben. In der Welt von heute mag die Entscheidung des Papstes nur schwer zu verstehen sein, aber in der katholischen Kirche gelten nun mal ganz eigene Gesetze,
findet Florian Breitmeier vom Norddeutschen Rundfunk in seinem Kommentar. 84 Jahre alt ist Papst Franziskus, jüngst erst genesen von einer offenbar doch schwerwiegenderen Darmoperation. Doch trotzdem hat er sich die Strapazen einer viertägigen Reise zugemutet. Nach einer eintägigen Kurzvisite in Ungarn führte ihn der Weg für 3 Tage in die Slowakei zu Gesprächen und Begegnungen. Besonders ein Termin war es dabei, der im Land und international für Aufsehen sorgte: der Besuch in einer Roma-Siedlung im Osten der Slowakei. Elisabeth Pongratz war dabei.
Schon Stunden vor dem Besuch des Papstes singen und tanzen die Menschen im Stadtteil Lunik 9 in Kosice. Die Freude ist in ihren Gesichtern zu sehen. An sich ist dieser Ort in der Ostslowakei ein Schandfleck. Abgewrackte Plattenbauten, kaputte Scheiben, Müllberge. Allzu oft teilen sich 20 Menschen eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne fließend Wasser. Bei vielen ist der Strom abgestellt. Mehr als 4000 Menschen leben hier. Die meisten gehören den Roma an, einer ethnischen Minderheit, die fast 10% der Bevölkerung in der Slowakei ausmacht. Die Salesianer Don Boscos, der größte Orden des Landes, sind seit mehr als 25 Jahren in der Trabantenstadt aktiv. Sie begleiten Kinder, Jugendliche, Familien. Vor allem die Bildung liegt ihnen am Herzen. Sie sei ein großes Problem, so der deutsch-slowakische Pater Tibor Reimer.
Es gibt so um die 20 erste Klassen. Und wenn man dann sieht, dann zum Beispiel in der 9. Klasse sind, gibt es nur noch eine Klasse.
Die 28-jährige Roma Nicola Harakali erzählt dem Papst, wie sie ihre Zeit in Lunik 9 erlebt hat. Ich und mein Mann sind in dieser Siedlung aufgewachsen. Hier haben wir gespielt und sind in die Schule gegangen. Es ist herausfordernd, in dieser Siedlung aufzuwachsen. Aber dank der Kirche und der Salesianer haben wir die Zeit des Erwachsenwerdens schöner und sinnvoller erlebt. Viele in der Slowakei fühlten sich pikiert, als Franziskus ankündigte, hierher kommen zu wollen. Wer will schon die dunklen Seiten seiner Heimat zeigen? Doch im Laufe seines mehr als achtjährigen Pontifikats hat der gebürtige Argentinier durch sein Handeln immer wieder klargemacht, dass er tatsächlich an die Ränder der Gesellschaft gehen will. Dies sei die Botschaft des Evangeliums. Niemand darf sich in der Kirche fehl am Platz oder beiseite geschoben fühlen. Dies ist nicht nur eine Redensart, sondern ein Merkmal von Kirche sein. Denn Kirche sein bedeutet, als von Gott Zusammengerufene zu leben, sich als Stammspieler im Leben zu fühlen und zur gleichen Mannschaft zu gehören. Ja, denn Gott möchte uns so haben, jeder verschieden, aber alle um ihn vereint. Der Herr sieht uns im Miteinander. Während des Kommunismus wurde die sozialistische Plattensiedlung Ende der 80er Jahre gebaut, zum Ghetto ist sie geworden. Viele Gelder von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, sind hierher geflossen, so Hauptgeschäftsführer Thomas Schwarz.
Also eine Organisation, die im Grunde letztlich immer den Beteiligten vor Ort die Hilfestellungen gibt, damit sie ihre eigenen Projekte wirklich durchführen können.
Eines davon ist das der Salesianer. Vor allem mit Hilfe von jungen Menschen wollen sie die Roma stärker in die Gesellschaft integrieren. Ehrenamtliche Jugendliche arbeiten ein oder mehrere Jahre hier mit. Für Franziskus ist die Integration die Voraussetzung für ein friedvolles Zusammenleben. Mit deutlichen Worten kritisierte der 84-Jährige die Ausgrenzung der Roma. Diese jubelten ihm heute zu, schwenkten Fahnen. Endlich standen sie mal im Mittelpunkt, so der Eindruck.
An den Rändern, Papst Franziskus besucht eine Roma-Siedlung in der Ostslowakei. Es ist ein historisches und sensationelles Dokument, das seit dem vergangenen Mittwoch in Köln zu sehen ist. Der 1700 Jahre alte Erlass von Kaiser Konstantin mit der Erlaubnis, in Köln Juden in den Stadtrat berufen zu dürfen. Das Edikt belegt, dass es mindestens 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands gibt. Und dieses Dekret war die Initialzündung für ein entsprechendes Festjahr, das 2021 mit vielen Veranstaltungen und Ausstellungen begangen wird. Die Ausstellung In die Weite ist eine Kooperation der Columba, des Katholischen Kunstmuseums in Köln, mit dem Jüdischen Museum Mikwa. Gerald Beiroth macht Lust auf eine historisch außergewöhnliche Ausstellung.
Noch vor der Kasse sieht man über der Tür eine Regenbogenflagge mit Davidstern, das Symbol der queeren Jüdinnen und Juden, die Gruppe Keshet. Das bedeutet Regenbogen. Keshet gibt es erst seit einigen Jahren. Das nächste Objekt geht fast zwei Jahrtausende in die Vergangenheit zurück, ein Abguss des Titusbogen. Er zeigt, wie die Römer im Jahr 70 wichtige Kultgegenstände aus dem jüdischen Tempel rauben. Sie zerstörten damals Jerusalem und vertrieben die Jüdinnen und Juden. Jüdische Gegenwart und jüdische Katastrophe, kurz nacheinander Titusbogen und Regenbogen, Kurator Thomas Otten.
Diese Fahne haben wir reingenommen, weil für uns ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir über diese lange Spanne von 1700 und mehr Jahren reden, wir natürlich auch die aktuelle Gesellschaft in den Blick rücken.
Kernstück der Ausstellung ist ein Dekret aus dem Jahr 321. Darin erlaubt der römische Kaiser Konstantin dem Kölner Stadtrat, Juden in seine Reihen zu berufen. Der Erlass ist der Beweis, dass in Köln vor 1700 Jahren Juden lebten. Als sie das Pergament sehen konnte, hat Kuratorin Christiane Twiehaus eine Gänsehaut bekommen, erzählt sie.
Auf dem Edikt fußt ja das ganze Jubiläumsjahr, das wir jetzt haben, das Festjahr.
Unter dem Motto 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bringen zahlreiche Initiativen in vielen deutschen Städten jüdisches Leben näher. Von jüdischer Küche über Lokalgeschichte bis hin zu Philosophie und Musik. Zu sehen ist ein Pergament aus dem 6. Jahrhundert, die einzig erhaltene Abschrift des Edikts. Sie stammt aus der Vatikanbibliothek und normalerweise verleiht der Vatikan dermaßen alte Dokumente nicht, erzählt Mikwa-Direktor Thomas Otten.
Das war schwer, schon langes Nachfragen, Begründen, erneut Begründen und es war letzten Endes erfolgreich. Wir sind total happy, dass wir es bekommen.
Wie Jüdinnen und Juden auf dem Land gelebt haben, das zeigt eindrucksvoll ein Dokumentendepot, die Genisa von Niederzissen in der Eifel. In einer sogenannten Genisa verwahren Juden normalerweise Dokumente, die den Gottesnamen tragen. Max Steinmann, Kurator am Columba.
Da sind einfach Dinge niedergelegt worden, wo man sich fragt, warum eigentlich ein Passierschein für Rinder zum Beispiel. Aber der spricht eben dafür, dass es sich um Landjuden handelte. Und die haben ihr Geld verdient, ihr Einkommen gehabt mit Viehhandel zum Beispiel. Also der Viehhandel ist weitgehend in jüdischer Hand gewesen. Also wir können wirklich in den Alltag reingucken. Wie haben die gelebt? Was hat die bewegt? Was haben die gelesen? Also es gibt die Geschichte von 1001 Nacht in Jiddisch dort zu finden. Aber auch Schillers Glocke in Deutsch, also das, was die Umgebung gelesen hat. Die ganze Bandbreite ist dort zu finden.
HR Info. Himmel und Erde.
Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl. Und viele Wählerinnen und Wähler wissen noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen. Die Zahl der Unentschiedenen wächst, nicht nur bei Wahlen. Vielen Menschen fällt es schwer, sich zu entscheiden. Man bleibt lieber unverbindlich, hält sich alle Türen offen, statt zum Beispiel eine Verabredung entschieden zu- oder abzusagen. Aber im unverbindlichen Leben, das ist anstrengend. Wer mutig entscheidet, lebt gesünder. Davon ist Melanie Wolfers überzeugt. Die Autorin und Beraterin ist auch Ordensfrau und hat ein Buch geschrieben mit dem programmatischen Titel »Entscheide dich und lebe« – von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Ich habe für das kleine Sonntagsthema bei Himmel und Erde hier in HR Info ausführlich mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum es gut ist, entschieden zu leben.
Aus meiner Sicht ist das Kostbarste unseres Lebens, was uns gegeben ist, unsere eigene Lebenszeit. Und daher ist es mir persönlich ganz wichtig, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich im Großen und Ganzen am Abend in den Spiegel schauen und Ja sagen kann. Und das hat ganz viel damit zu tun, welche Entscheidungen habe ich im Laufe des Tages getroffen, wie Sie eingangs gesagt haben. Wir treffen ja auch viele kleine Weichenstellungen. Und eben auch im Blick auf die Grundrichtungen und Grundorientierungen meines Lebens möchte ich so leben können, dass ich bejahen kann, was ich gewählt habe. Und daher habe ich mich persönlich mit diesem Thema beschäftigt, weil eben meine und unsere Lebenszeit so kostbar ist. Mhm. Ich glaube, das meiste Unglück entsteht weniger aus Fehlentscheidungen als aus fehlenden Entscheidungen, weil wir uns eben drum drücken oder andere die Entscheidungen übertragen.
Frau Wolfers, Sie sind Buchautorin, Theologin, Seelsorgerin und stark selber auch in der Beratungsarbeit engagiert. Sie haben beobachtet, dass viele Menschen Entscheidungen manchmal eher auch instinktiv ausweichen. Und Sie haben ja eben schon gesagt, nicht Fehlentscheidungen, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns ins Unglück. Was sind denn so typische Ausweichmanöver, die Sie so beobachtet haben?
Ein weit verbreitetes Ausweichmanöver, das sich großer Beliebtheit erfreut, ist die sogenannte Aufschieberitis. Also, dass ich ständig eine anstehende Entscheidung vor mir herschiebe, in der Hoffnung, dass sich die Dinge irgendwie von selbst regeln. Weil Entscheidungen zu treffen ist eben auch eine spannungsreiche Angelegenheit und Spannungen weichen wir Menschen gerne aus. Das Problem ist, wenn ich ständig eine anstehende Entscheidung aufschiebe, dann ist das mit vielen Risiken und einem hohen Preis verbunden. Mhm. Nämlich, ich kann Fristen verpassen, Mahnungen erhalten, Menschen enttäuschen und ich lasse Möglichkeiten und Chancen ungenutzt an mir vorüberziehen und ergreife also nicht die Gelegenheit beim Schopf. Und das scheint mir, ich arbeite viel auch mit jungen Leuten, dort eine sehr verbreitete Weise, den Spannungen, die mit Wahlsituationen einhergehen, auszuweichen. Aber nicht nur bei jungen Leuten.
Mhm. Warum neigen wir dazu, Entscheidungen auszuweichen? Also was scheuen wir denn eigentlich? Entscheidungen sind doch auch etwas Klärendes, das nach vorne führt.
In der Tat. Und deswegen, Sie haben vorhin auch gesagt, möchte ich nicht Mut machen mit meinem Buch. Ja, ich möchte ermutigen, entscheidungsfreudig das Leben mit beiden Händen zu ergreifen, weil wir dadurch unserem Leben unsere Handschrift einschreiben. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstachtung zu tun. Und das weckt Freude und innere Zufriedenheit. Zugleich sind Entscheidungen eben mit viel Ungewissheit und Angst verbunden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entscheidung aufschieben oder an andere delegieren, dann ist der Gewinn darin, dass ich mich nicht auf die Situation und die Mühe eines Klärungsprozesses einlassen muss. Ich verlagere und vertage das Problem. Und ich brauche mich nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das kann durchaus recht attraktiv sein. Denn zum Beispiel, wenn ich eben vor einer Wahlsituation stehe und mich frage, wie bei einer Weggabelung, gehe ich geradeaus, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, muss ich ja wissen, wo ich hin will. Erst dann werde ich den richtigen Weg einschlagen. Aber viele Menschen wissen gar nicht genau, wo sie hinwollen, was ihre Werte, was ihre Ziele sind. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung vertage, zum Beispiel durch die Aufschieberitis, muss ich eben nicht den Scheinwerfer nach innen richten, wo dann möglicherweise ans Licht käme, ich weiß gar nicht so genau, worauf es mir ankommt, was mir wichtig ist.
Mhm. So zeigt sich also zum Beispiel so ein Ausweichmanöver, wenn man also tatsächlich sich davor scheut, Entscheidungen zu treffen. Aber dahinter stehen ja doch auch noch Ängste und auch Dinge, die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Wir tun das dann zwar, aber welche Ängste sind denn da im Hintergrund, die Sie so entdecken?
In meinem Buch entfalte ich 5 typische Ängste, die in Entscheidungssituationen aufpoppen. Ich nenne jetzt einfach mal 3. Da ist so zum einen die Angst vor Neuem und Ungewissen. Jede Entscheidung ist ja ein Entschluss in eine offene Zukunft hinein. Also angenommen, ich sage jemandem, ich gestehe jemandem meine Liebe. Oder ich entscheide mich, eine ungewöhnliche Idee ins Arbeitsteam einzubringen. Dann weiß ich nicht, wie meine mutige Entscheidung, meine Liebe einzugestehen, ausgeht. Ob mein Liebesbekenntnis ein positives Echo bekommt oder im Leeren verhallt. Und diese Angst vor dem Neuen und Ungewissen ist eine sehr starke Angst, die uns dann zurückhält. Bis dahin, dass Menschen zum Teil lieber im vertrauten Unglück verharren, weil dies ein Sicherheitsgefühl verleiht, als Neues zu wagen und wo vielleicht eine bessere Zukunft auch möglich wäre. Ich denke da an eine Frau, mit der ich im Gespräch war, die hat lange unter der Beziehung und unter dem Fremdgehen ihres Mannes gelitten, aber sie hatte Angst, sich zu entscheiden, Klartext zu reden und zu sagen, du, also hier müssen wir wirklich andere Wege finden. Aus Angst davor, wer weiß, wohin diese Entscheidung sie auch führen würde.
Lieber im vertrauten Elend verharren, das ist natürlich eine harte Diagnose, die Sie da sagen. Es kann natürlich auch Angst auslösen, dass man eben mit Entscheidungen ja im Grunde immer noch einen Scheck auf die Zukunft unterschreibt, wo man letztlich nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Also man trifft eine Entscheidung, aber vielleicht ist es ja gar nicht die richtige. Ist das auch eine Angst, die Sie beobachten?
Eine ganz stark verbreitete, die Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen. Also das aufs falsche Pferd zu setzen, hinterher im Regen zu stehen. Einfach nicht genügend gut sich informiert zu haben. Oder eben einfach auch diese Offenheit, die Zukunft mit sich bringt. Und deswegen können wir nie im Vorfeld wissen, wie eine Entscheidung ausgeht und ob sie sich im Rückblick in einigen Jahren auch bewährt hat. Es ist immer ein Gehen in eine offene Zukunft hinein. Und das kann die Angst anträgern. Hilfe, möglicherweise fälle ich einen falschen Entschluss.
Mhm. Sie haben eben schon mal angesprochen, dass man manchmal eben auch Entscheidungen lieber auch anderen überlässt. Sie haben dafür ein Bild gewählt, dass wir manchmal neigen, lieber auf dem Beifahrersitz durchs Leben zu fahren.
Ja, wir sind ja alle auch geprägt durch eine bestimmte Biografie, einen bestimmten Persönlichkeitsstil und einen Charaktertyp. Und da kommt es durchaus vor, dass eben 2 Menschen in einer Beziehung leben, wo der eine eher eben vorangeht, das Leben tatkräftig anpackt und die andere Person sich eher anhängt. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich ein Problem. Der Punkt ist, wird das also zu einer verfestigten Haltung, dass ich immer mehr meine Entscheidung an andere Personen delegiere? Und das schadet der Beziehung, weil letztlich möchte man ja ein Gegenüber haben und das auch mal seine eigene Meinung sagt, anstatt immer nur bei der Frage, welchen Kinofilm willst du sehen? Ach, entscheide du, wohin sollen wir in Urlaub? Keine Ahnung, entscheide du. Welches Restaurant wollen wir besuchen nach der Corona-Zeit? Keine Ahnung, entscheide du. Da fehlt ja auch das Gegenüber, das belastet die Beziehung und es untergräbt auch das eigene Selbstwertempfinden. Denn mit jeder Entscheidung, die ich delegiere an andere, wird auch mein eigener Lebensradius, den ich gestalte, ein Stück enger. Und ich glaube immer weniger an meine Kraft, mein Leben zu gestalten.
Das war die Autorin, Ordensschwester und Beraterin Melanie Wolfers im Gespräch. Ihr Buch zum Thema unseres kleinen Sonntagsschwerpunktes in der Sendung Himmel und Erde in HR Info hat den Titel Entscheide dich und lebe, von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen. Und das gilt eben generell im Leben, nicht nur jetzt bei den bevorstehenden Bundestagswahlen, die, wie die Umfragen zeigen, ja viele Menschen noch recht ratlos und unentschieden sein lässt. Empfehlen möchte ich Ihnen zum Schluss noch unseren Newsletter. Wenn Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in den Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen wünschen, dann gibt es das alle 14 Tage für Sie. Das Abonnement geht ganz einfach. Sie gehen auf die Internetseite hr.de/religion und dort ergibt sich dann alles Weitere. Sie können Ihre Mailadresse eintragen und bekommen dann laufend aktuelle Hinweise auf unsere Themen aus Religion und Kirche. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.